Vertrauen beginnt dort, wo Kontrolle endet.
Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Einfach-Komplex-Podcasts. Mein Name ist Alexander Blunk, ich bin euch aus Dresden zugeschaltet und dafür übergeben an meinen sehr guten Freund und Co-Host Gregor Vollmer-Fuchs, der euch aus Magdeburg zugeschaltet ist.
Guten Morgen, Alex.
Ja, Gregor. Heute dürfen wir uns mit so Fragen beschäftigen wie, warum fällt es uns so schwer, nach einer Enttäuschung wieder offen zu sein, und ist Vertrauen an sich naiv oder eher mutig? Das heißt, es soll heute um das Thema Vertrauen an sich gehen. Nimm uns und unsere Zuhörenden doch einmal kurz mit, wie wir bei dem Thema gelandet sind.
Ja, also gerade auch im vertrieblichen Kontext ist natürlich das Thema Vertrauen immens wichtig. Denn wenn auch ein Kunde dir nicht vertraut, wird er bei dir nicht kaufen oder zumindest auch nicht langfristig dein Kunde sein. Also es kommt ja immer auch darauf an, was für Produkte vertreibt man. Am Ende des Tages gibt es ja Produkte, wo man durchaus auch Reselling hat, also ne, wo der Kunde nochmal kommt, weil er, keine Ahnung, irgendwelche Verschleißteile hat und dann nochmal zu dir kommt. Und da ist natürlich eine hohe Vertrauensbasis Gold wert, aber natürlich auch im Privaten ist es wichtig, vertrauensvolle Beziehungen zu haben, Menschen zu haben, mit denen man sich öffnen kann, wo man das Gefühl hat, okay, wenn ich dem was erzähle, weiß es nicht gleich das ganze Dorf, schrägstrich die ganze Stadt, sondern es bleibt halt auch auf einer gewissen Vertrauensbasis. Und weil das halt so wichtig ist, dachte man, wir reden mal darüber, was ist denn, wenn mal Vertrauen verletzt wird und wie kann ich es gegebenenfalls halt wieder herstellen? Und ist es das Worst-Case-Szenario, wenn ich mal ein Vertrauen verletze, oder bringt mir vielleicht sogar auch so einen kleinen psychologischen Kniff an der einen oder anderen Stelle?
Dann dürfen wir an der Stelle vielleicht einmal damit starten, was ist denn Vertrauen eigentlich so per Definition? Na, weil jeder hat ein intuitives Gefühl dafür, was das sein soll, aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich kein Gefühl, sondern es ist eine Bereitschaft. Und zwar die Bereitschaft, sich verlässlich zu zeigen, im Glauben daran, dass der andere wohlwollend handeln wird. Und das heißt, aus einer psychologischen Sicht besteht es eigentlich aus 4 Komponenten. Einmal der Berechenbarkeit eines Menschen, also wie konsistent das Handeln eines Menschen ist. Berechenbarkeit ist hier nicht eine Schwäche, sondern ist einfach ein, wie stark denken Leute, dass wenn sie gewisse Sachen machen, dass sie schon einschätzen können, was ich dann tun werde. Dann zweitens Kompetenz, drittens allgemeines Wohlwollen und viertens das Thema Integrität. Und das sind alles Komponenten, die wir vielleicht einmal auseinandernehmen können, indem wir es einfach an einem Beispiel machen. Und was sind so Dienstleistungen, müssen jetzt auch gar nichts mit unserem beruflichen Alltag primär zu tun haben, wo du starkes Vertrauen rein hast und woher kommt das oder woran merkst du das?
Ja, beispielsweise, gerade ein Negativbeispiel, aber ist ja auch ein Beispiel, wenn ich ein Abonnement abschließe, das jeden Monat eine Lieferung kommt. So, das war zum Beispiel, als unsere Tochter klein war, ein Windeer-Abo. Also, weil, ist halt klar, brauchst du halt. Dann muss schon berechenbar sein, dann wenn ich es zum 15. bestelle, dass es zum 15. da ist und ich halt erst am 25. also ich dann auf dem Weg ohne Windeln dastehe. Ne? Also, wenn ich so was Langfristiges wie ein Abonnement halt eingehe, muss das halt schon auch am Tag geliefert werden. Ist jetzt natürlich bei digitalen Sachen immer noch ein bisschen anders, weil da hast du ja sofort Zugriff drauf. Aber es gibt ja auch Abos, wo man halt sagt, ne, das wird täglich geliefert. Keine Ahnung, die Tageszeitung, ne? Bringt mir nichts, wenn die morgen geliefert wird, die von heute, sondern wenn ich da ein Abonnement eingehe, dann muss es berechenbar sein, dass es an dem Tag ankommt, zu dem ich es auch bestelle. Oder was jetzt bei uns auch letztens nicht geklappt hat, die Müllabfuhr. Also auch solche einfachen Sachen. Wenn ich weiß, alle 2 Wochen Freitag kommt der Müll und dann kommt auch nicht, weil es mal ein bisschen geschneit hat, stapelt sich halt Müll auf der Straße. Ne? Das ist halt dann das, was passiert. Und da ist eine gewisse Berechenbarkeit natürlich ganz, ganz wichtig.
Und da ist aber auch, und wenn man das jetzt mal als positives Beispiel nimmt, ich würde es jetzt einfach mal auf eine persönliche Ebene ziehen, wenn man mit Freunden gemeinsame Hobbys teilt. Ich habe eine relativ enge Nerdgruppe, mit der ich mich 2-mal die Woche live zusammensetze. Und da ist eigentlich schon klar, wenn bei denen nicht irgendwie ein Geburtstag oder ein Heimaturlaub ansteht oder die wirklich krank sind, dann sind die da. Ja, also und das heißt, wenn da mal jemand absagt, ist auch klar, dass es nicht aus einer Leichtigkeit heraus entsteht und dass eigentlich alle wirklich das Weiterbestehen dieser Gruppe als großes Kernziel haben. Einer von uns hat jetzt seinen Doktor gemacht und er hat auch gesagt, dass unsere Gruppe eine der Gründe ist, warum er sehr große Schwierigkeiten hätte, aus Dresden wegzuziehen. Na, also das ist einfach für mich auch ein sehr leicht greifbares Beispiel für eine positive Vertrauensebene. Und so ist es halt im Beruflichen genauso. Du hast es vorhin schon gesagt, ne, Leute, wo wir vom Service desjenigen abhängen, dort, wo wir auch selbst Service leisten. Wir haben aber selbst, also auch noch größere Vertrauensebenen, habe ich immer das Gefühl, bei Angestellten und Chefebenen. Ja, also das ist, da ist sehr viel Vertrauen mit drin, weil du ja nicht alles immer kontrollieren kannst oder wenn du es tust, zieht es dir eine Menge Energie und ist auch nicht skalierbar. Also grundsätzlich können wir festhalten, Vertrauen ist kein Gefühl, sondern ist eine Entscheidung unter Unsicherheit, wie man mit einer Situation weiter verfahren möchte. Und da wäre jetzt die Frage, du hast ja schon ein paar Beispiele angesprochen, Vertrauen wird ja auch häufig gebrochen oder enttäuscht. Und da wäre ja die Frage, warum ist denn Vertrauen eigentlich an sich so verletzlich?
Ich glaube, weil man halt einfach auch in einen Vorschuss geht, oft bei Vertrauen. Also wenn man sagt immer, ja, Vertrauen muss sich erarbeitet werden, aber am Ende geht trotzdem der den anderen vertraut, in einen Vertrauensvorschuss. Wenn wir jetzt dein Beispiel zum Beispiel von Mitarbeitern nehmen, natürlich kann ich als Chef oder als Personaler gewisse Tests vorher machen, ich kann Gespräche vorher führen, aber am Ende des Tages weiß ich ja nicht, ob der mir gegenüber sitzt, 100% authentisch ist, 100% nicht wahr, also die Wahrheit sagt, ob er sich verstellt, ob er die Skills wirklich mitbringt, die wir erwarten. Also muss ich einen gewissen Vertrauensvorschuss geben. Andersrum aber ja genauso. Also auch der Bewerbende muss der Firma ja einen Vertrauensvorschuss geben, wo er sagt, okay, das ist ein guter Arbeitgeber, bei dem habe ich Lust zu arbeiten. Na, also da sind wir ja in einem Vorschuss, den man sich dann natürlich auch irgendwie zurückverdienen muss. Na, und ich glaube, in den Situationen ist es halt dann manchmal so, dass wenn dann Erwartungshaltung, weil damit geht es dann einher, dieser Vorschuss nicht erfüllt werden, setzt Enttäuschung ein und das hat dann so einen Vertrauensverlust irgendwie zur Folge. Ne, wenn man jetzt ein Beispiel nimmt, auch von deiner Nerdrunde, ist ja bei jedem Mannschaftssport am Ende genauso, wenn man sich committet, will trainieren zweimal die Woche und am Wochenende das Spiel. Und wenn der Hamster gestorben ist, sollte man jetzt nicht unbedingt beim Spiel absagen. So am Wochenende ist also die klassische Spaßausrede. Dann committet man sich ja auf ein gemeinsames Ziel. Und da geht es einen Vertrauensvorschuss vor der Saison, dass alle gemeinsam an den Strang halt ziehen. Und dann merkt man relativ schnell auch, wie fragil so ein Gebilde ist, wenn dann 2-3 Leute diesen Vertrauensvorschuss ausnutzen quasi. Nicht zum Training kommen, aber nur zum Spiel zum Beispiel. Und dann ist sowas immer auch sehr, sehr schnell, sehr wackelig auf dem Bein, weil der Rest der Mannschaft natürlich merkt, hey, warte mal, irgendwie ist das Vertrauen, was wir in die ganze Sache gesteckt haben, unsere Zeit, unsere Energie, die ja damit einhergeht, nicht wertgeschätzt. Und das hat dann schnell Risse zur Folge und schnell ein schlechtes Mannschaftsgefüge, so aus meiner Erfahrung.
Aber das ist die Beobachtung an sich. Was denkst du, ich meine, wir haben uns ja schon viel über diese Themen unterhalten, was so die Hintergründe dahinter sind, also vielleicht auch die psychologischen Hintergründe?
Ja, da gibt es natürlich verschiedene. Ne? Es gibt ja die verschiedenen Bindungsstile, die wir schon besprochen haben. Ne? Also den ängstlichen Bindungsstil, der einfach Angst hat, sich zu binden, der dann immer wieder sich auch so Begründungen sucht, Beziehungen zu verlassen und damit natürlich das Vertrauen des anderen da auch irgendwie immer durchbricht. Es gibt den vermeidenden Stil, der Angst vor dieser Abhängigkeit hat. Und es gibt natürlich auch den sicheren Stil, der am ehesten dazu geeignet ist, natürlich auch gutes Vertrauen aufzubauen, der eine sichere Bindung hat, Vertrauen als Grundhaltung erstmal mitbringt und sagt, hey, ich vertraue dir tendenziell erstmal, bevor du mir das Gegenteil beweist.
Und ich glaube, das ist halt an sich ein sehr wichtiger Punkt. Und das hängt halt daran, damit zusammen meines Erachtens nach, dass emotionaler Schmerz sich sehr schnell anfühlen kann wie physischer Schmerz, zumindest auch für unser Gehirn. Und dass das Bindungssystem, also das ja auch über Oxytocin ist, auch über dieses Kuschelhormon, was wir immer wieder haben in unseren Gesprächen, also dieses Bindungshormon, das ist ja eigentlich involviert in Vertrauensmechaniken und das wird dann reduziert ausgestoßen. Und das führt dann, so wie du schon gesagt hast, ne, es gibt Menschen, die haben Angst davor, verlassen zu werden, Angst davor, abhängig zu sein, oder es gibt Menschen, die haben da tendenziell eine sichere Bindung. Aber wenn gelogen wird, wenn Untreue im Raum steht, wenn man zurückgewiesen wird, dann kann das dazu führen, dass man anfängt, sich emotionaler abzuschirmen. Und das Gehirn speichert diese negativen Ereignisse massiv stark ab. Und dann ist es wie so eine Schutzblase, die man um sich herum bildet. Also die dann vielleicht schützend wirken kann, aber auch isolierend wirken kann. Also je mehr Blasen ich um mich herum oder um mein Gehirn herum zünde, desto schwieriger wird es halt da wieder ins Positive reinzukommen. Und ich sag mal, das hat natürlich mit anderen Menschen zu tun, aber das hat mit anderen Leuten zu tun, aber es hat auch mit einem selbst zu tun. Deswegen wäre jetzt auch nochmal die Frage, was es vielleicht für Perspektiven gibt im Unterschied Vertrauen zu anderen beziehungsweise Vertrauen zu sich selbst. Was würdest du dort gerne mitgeben?
Na, oftmals ist es ja, das hatten wir ja auch schon relativ häufig, leichter, die Schuld immer bei anderen zu suchen. Also, ne, das kann ich dir überhaupt vertrauen. Die Frage, die man sich aber oft zuerst stellen sollte, kann ich mir denn selbst vertrauen? Und kann ich mir so weit vertrauen, dass ich mit einer Enttäuschung halt auch mal umgehen kann? Ne? Denn Selbstvertrauen ist ja auch was Resilientes. Das heißt, es führt dazu, dass ich Schmerz auch mal aushalten kann, dass ich aber auch bewusst Grenzen setzen kann, weil das zählt zu Vertrauensbruch, ne? Wenn man halt weiß, der andere kriegt seine Grenzen nicht so hart gezogen und schiebt den immer wieder so ein Stück weit, auch vielleicht zu meinem Vorteil, über diese Grenzen hinaus. Und zu wissen, dass ich einfach gehen kann, wenn es nötig ist. So. Und wenn ich weiß, dass ich diese Stärken in mir habe und diese Grenzen dann halt auch dementsprechend setzen kann, ist es auch ein gewisses Selbstvertrauen, was man halt einfach hat. Ne? Was beim anderen auch wirkt, erfahrungsgemäß. Ne? Ich habe das ja bei meiner Schwiegerfamilie, wenn es da Dispute gibt, das haben wir ja privat auch schon mal ein, zweimal besprochen. Ich habe da sehr, sehr starke Grenzen. Das hat am Anfang für viel Kontroversen gesorgt, hat aber auch dafür gesorgt, dass mein Schwiegervater mich sehr, sehr anerkennt und er halt weiß, wenn ich was sage, ist das nicht so, wir könnten und wir müssten mal, sondern dann ist das bei mir halt auch gesetzt, gerade wenn es halt auch um meine kleine Familie und meine Tochter halt auch geht. Und das bringt eine gewisse Stabilität einfach in die Beziehung, weil halt jeder weiß, wo er ist an der Stelle. Ne? Das heißt, ich weiß, wo ich bin, weil ich habe meine Grenzen. Er weiß, wo ich bin, weil er weiß, wo meine Grenzen sind, weil ich die kommuniziert habe. Auch wenn es da am Anfang Reibungen gibt, wissen wir jetzt beide immer, wo wir sind und können halt auf diesen Spielfeldern halt agieren. Wohingegen wir, wenn wir beide nicht schwammige Grenzen haben, ich glaube, viel mehr Konflikte führen würden, weil wir halt uns immer wieder austarieren würden, wo die Grenzen sind. Das ist ja wie ein Kind. Wie ein Kind sucht ja auch immer, ne, im gewissen Alter, meine Tochter ist jetzt 3, die ist gerade in so einer Phase, die prüft halt genau, wo die Grenzen sind. So, ne, die weiß, die macht Quatsch und die guckt, wie wir reagieren. So, um halt auszutesten, wie die Grenzen sind. Das machen Erwachsene auch bei dem Gegenüber. Nicht mehr, natürlich nicht mehr so offensichtlich und deutlich subtiler. Aber wenn du da halt deine Grenzen nicht setzt und der andere das mitkriegt und da vielleicht auch ein gewisses Gefühl dafür hat, dann wird er dich immer wieder über diese Grenzen locken und zu seinem Vorteil halt benutzen können. Das heißt, es ist hier total wichtig, genug Selbstvertrauen mitzubringen, seine Grenzen zu setzen und dann halt auch mal zu gehen, wenn es so ist. Auch wenn das vielleicht unangenehm ist für den anderen, auch wenn das vielleicht für die ganze Gruppe unangenehm ist. Auch das erlebt man ja regelmäßig, dass wenn es in so einer Gruppe Konflikte gibt. Aber wenn man für sich halt weiß, hey, hier ist meine Grenze, über die gehe ich nicht und das kommuniziere ich so und der andere, wenn er mich versucht rüberzuziehen, sagt, okay, dann ist ja jetzt halt für heute, muss ja nicht für immer Schluss sein, kommen wir ja auch gleich dazu, sondern ist ja halt für heute erstmal Schluss.
Es gibt am Körper, wenn Leute sich irgendwo einen Splitter ziehen oder so, dann bildet sich ja um den Splitter so ein bisschen die Haut drumherum und du kannst ihn noch lange drin lassen. Es gibt Leute, die haben noch irgendwie Kriegsverletzungen von vor 70 Jahren, wo die immer noch die Schüsse in sich drin rumtragen und der Körper fängt an, drumherum zu bauen. Aber an irgendeinem gewissen Punkt kann es dann halt unangenehm werden oder gesundheitsgefährdend werden etc. Und so sehe ich das halt auch mit unterschwelligen Konflikten, also buchstäblich. Ja, also du kannst davon eine gewisse Zahl wegstecken, und es ist auch wichtig, eine gewisse Form davon aushalten zu können, aber die halt dann irgendwann abzutragen, abzubauen und halt weniger Sachen zu haben, die einen mit einem schlechten Bauchgefühl aufstehen lassen. Das ist eigentlich eine der wichtigsten Sachen, an denen man arbeiten kann. Und ich glaube, ein Punkt, den ich gerne tiefer mit dir besprechen würde, weil ich das sehr stark merkte, sind so Möglichkeiten, Vertrauen im Allgemeinen aufzubauen oder auch wieder aufzubauen. Und ich habe eine kleine Liste vorbereitet an Sachen, die wir da machen können. Und ich würde mich freuen, also ich habe auf jeden Fall im Kopf dazu zu fast jedem der Punkte ein Beispiel, wo ich verkackt habe, beziehungsweise wo ich das Gefühl habe, hey, da habe ich gemerkt, dass genau das massiv geholfen hat. Und wenn du magst, wenn dir ähnliche Stories einfallen, kannst du dir auch mitteilen, weil ich glaube halt dieses Teilen von Geschichten und dieses Teilen von, dass man sich dabei für nicht schämen muss, ist ganz wichtig, damit man halt gemeinsam auch wachsen kann. Und fangen wir mal mit Thema 1 an. Transparenz, ne? Ehrlichkeit auch über unangenehme Themen und Klarheit statt Beschwichtigung. Ich merke das, wenn ich neue Sachen mache im Geschäft. Also einen neuen Ansatz verfolge, zum Beispiel jetzt Honorarvermittlung im Finanzierungsbereich, also einfach, wo neue Sachen passieren, wo aber auch Sachen automatisch schief laufen. Und dann hatte ich ein Kundengespräch, die Kunden betreue ich seit einem halben Jahr und es läuft alles super. Und letzte Woche hatte ich so ein Gespräch, das war unrund. Und da habe ich direkt, danach haben die Kunden mir eine Mail geschrieben und da habe ich gemerkt, okay, wir brauchen nochmal ein Gespräch und da ist ein bisschen was in der Vertrauensebene angeknackst, weil ich es nicht hinbekommen habe, das, was in der Realität gerade passiert ist in den letzten 6 Wochen in der Finanzierungswelt, so sauber rüberzubringen, dass es klar genug verständlich war, und das hat Unsicherheit hervorgerufen. Und wir hatten gestern ein Gespräch, wo ich einfach angesprochen habe, wo ich gesagt habe, hey, guck mal, ich habe das und das und das für euch vorbereitet, und ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, da und da sind wir letzte Woche falsch abgebogen. Und in dem Moment, wo ich das gesagt habe, hast du richtig gemerkt, wie die tief ausgeatmet hatten und plötzlich wieder so die Situation okay war. Ja, also halt dieses da quasi klar zu sein und halt auch zu sagen, hey, guck mal, das und das ging nicht gut, aber das und das ist jetzt wieder da, das merke ich sehr stark. Hast du da auch vielleicht ein Beispiel für?
Absolut. Also ich glaube, es hat jeder von uns, der viel mit Menschen arbeitet. Wir haben jeden Tag mit, keine Ahnung, 50, 70, 100 Menschen zu tun, sicherlich, du ja auch. Da geht halt auch mal was verloren auf dem Weg. Also da geht mal eine Nachricht unter, die man eigentlich beantworten möchte, die man nicht gelesen hat, da flutscht eine E-Mail durch. Das, jetzt kann man sagen, das darf nicht passieren, aber das wird halt immer passieren, weil wir Menschen sind. Ne? Gerade bei der Flut, man macht das natürlich bestmöglich, aber manchmal ist man auf den Sprung, klickt's weg. Und ich glaube, da einfach ehrlich zu sein und zu sagen, hey, guck mal, ich habe es schlicht und ergreifend, es ist mir durchgerutscht. Und dann nicht zu sagen, hey, meine Mutter ist gestorben, so nach dem Motto, und ich suche die 10. Ausrede, warum ich was nicht gemacht habe, obwohl ich es hätte machen sollen, sondern einfach ehrlich zu sein oder zu sagen, hey, ich habe hier einen Fehler gemacht an der Stelle oder ich habe nicht geantwortet jetzt in dem Maße, erzeugt für mich immer eine größere Vertrauensbasis, als da jetzt irgendwie einen fadenscheinigen Grund, den man ja schnell finden kann, da vorzuschieben.
Und da ist halt auch schon dieses Konsistenzthema als nächstes hier sehr wichtig. Ich hatte gestern ein Gespräch mit einem externen Finanzierer, mit dem ich regelmäßig mal Geschäfte zusammen gemacht habe in der Vergangenheit, wo die Vertrauensebene dann irgendwann zu Bruch gegangen war. Und wir haben uns jetzt gestern mal wieder getroffen. Und die Kurzfassung unseres Gesprächs war ein, hey, warum sollte ich dir eigentlich wieder vertrauen, wenn, also ne, das, was er kann, wenn er auf dem besten Level läuft, was er kann, ist sehr gut, aber er läuft halt häufig nicht auf diesem Level und findet dann Gründe, die halt schwierig sind. Und ich sag mal, das, worauf wir uns geeinigt haben, was ich dann gesagt habe, das können wir ausprobieren, ist, dass wir anstatt halt, ich sag mal, eine Flut an Fällen anzuschieben, wie wir es damals gemacht haben, einen einzigen Fall machen, einen einzigen, was im gemessen daran, was wir so tagtäglich umsetzen, wirklich wenig ist, um halt einfach zu schauen, kann er dieses Minimalniveau überhaupt fahren auf einem Level, dass es akzeptabel ist, wo ich gemerkt habe, okay, das ist eine Sache, wenn ich das einfordere, dann bin ich unabhängiger und dann kann ich auch wieder auf diese Vertrauensebene gehen, aber auf einem größeren Level wäre das gar nicht möglich. Und von unserer Seite merke ich das in der Kommunikation mit den Kunden. Wir sagen, guck mal, wir antworten innerhalb von 48 Stunden. Wir versuchen schneller zu antworten. Ne? Und beim Großteil der Fälle, 6 oder 8 von 10 Nachrichten, sind wir auch innerhalb von einem Tag mit der Antwort. Also quasi da, das sind so kleine Grundregeln, die halt zu definieren und die nicht zu verletzen. Da sehe ich halt sehr viel Chance drin.
Ja, und gerade die kleinen Schritte sind es ja, die auch vertrauensbildend wirken, ne? Also es ist wie so ein Gebäude. Du fängst ja nicht oben an, ein Gebäude zu bauen, sondern du fängst ja unten an mit Stein für Stein, mit einem Fundament. Ich glaube, das ist es. Also gerade diese kleinen Versprechen zu halten, ne? Zu sagen, auch das, was ja eine langfristige Kundenbeziehung auch bei uns im Business, bei mir noch mehr im Versicherungsgeschäft als bei dir im Immobiliengeschäft, dieses Vertrauen halt über die Jahre halt auch bringt, wenn du sagst, okay, da gibt es einen Schadenfall, da gibt es einen Adresswechsel, da gibt es einen Kontowechsel. Also alle diese Kleinigkeiten, die halt dazugehören, die man halt übernehmen sollte als Dienstleister, wenn ich da halt einfach sauber arbeite, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein gutes Vertrauensverhältnis miteinander haben, sehr, sehr hoch. Ne? Aber auch umgedreht, wenn die Kunden halt auch akzeptieren, dass wenn Wochenende ist, ich halt nicht mehr so 24/7 erreichbar bin, weil bei uns auch in der Regel, muss man fairerweise sagen, nichts so akut ist, dass ich das jetzt instant innerhalb von einer halben Stunde regeln muss. Also selbst wenn du einen Unfall hast und wenn du eine Unfallversicherung beantragen willst, eine Berufsunfähigkeit, ist das in der Regel so, dass man das in der Folgewoche noch ganz entspannt regeln kann. Auch wenn die Emotionalität dann oft was anderes sagt.
Das führt eigentlich schon in den dritten Punkt mit rein. Natürlich muss man selber genug Ressourcen haben, aber auch dieses, wenn Sachen nicht so laufen, wie sie idealerweise laufen würden, halt dieses Verantwortung zu übernehmen und wenn man selber daran teilhat, quasi sich zu entschuldigen, ohne sich zu rechtfertigen, ist halt sehr gesund. Ne? Wir kennen das, also wenn man zu spät zu einem Meeting kommt und sagt, sorry, dass ich zu spät bin, geht das über die Köpfe der Leute rüber. Aber wenn man zum Beispiel sagt, danke, ne, danke für euer Verständnis, danke für eure Geduld, das kommt an bei einem Menschen. Warum ist das so? Weil diese Ausreden und auch diese sehr leichten und stumpfen Ausreden uns gar nicht mehr emotional berühren. Deswegen sticht halt schon heraus, wenn halt jemand einfach sagt, sorry, das lief nicht gut, ich habe daran definitiv meinen Teil und ich werde jetzt das und das machen, um das zu erklären. So, ich sag mal, das funktioniert und es funktioniert natürlich nicht immer und nicht immer auch konsistent, aber ich glaube darüber, wenn man das schafft, ist man schon deutlich überdurchschnittlich, ist immer mein Gefühl.
Ja, absolut. Also gerade das Verspätungsbeispiel, es ist ja immer der Verkehr, in Anführungsstrichen. So, ich weiß ja aber, dass es Verkehr gibt, wenn ich mich in ein Auto setze. Muss man halt 5 Minuten früher losfahren oder halt 10, ne? Ich sag, da ist immer das beste Beispiel, dass ich sage, wenn das der wichtigste Termin deines Lebens wäre, also es wäre der größte Abschluss, den du jemals machen würdest, so 10-mal so groß wie der größte, den du bis jetzt hättest, würdest du zu spät kommen? Würdest du nicht. Da würdest du einfach eine Stunde vorher losfahren und wirst gegebenenfalls 3/4 Stunde irgendwo noch warten, um dann pünktlich zu sein. Also es ist ja auch immer sowas Kleines, sind ja auch Sachen von Wertschätzung. Also ich finde das zum Beispiel auch sehr wertschätzend, wenn man pünktlich ist, weil der andere pünktlich ist. So, wenn man jetzt jedes Mal 5 bis 10 Minuten warten lässt, macht das was. Zumindest mit mir. Na, also, und da ist es halt auch ein Zeichen von Wertschätzung der Zeit der anderen gegenüber. Ob das Kunden sind, ob das Freunde sind, ob das Kollegen sind. Ja, nicht jeder. Also, ne, ich bin auch nicht immer pünktlich. Aber ich versuche, so gut wie möglich pünktlich zu sein, um halt auch der anderen einfach ein Zeichen von Wertschätzung entgegenzubringen, zu sagen, hey, guck mal, deine Zeit ist wertvoll für mich. Du als Mensch bist mir wertvoll. Und deswegen versuche ich das zu versprechen. Dieses kleine Versprechen, also am Ende ist es ja das. Deswegen, wir sagen, wir treffen uns 15 Uhr zum Beispiel, dass wir beide 15 Uhr da sind, ist ja ein kleines Commitment an der Stelle. Weil der andere macht sich ja auch auf den Weg, um pünktlich da zu sein. Es ist eine vertrauensbildende Maßnahme, wenn ich dann auch 15 Uhr oder vielleicht 14:55 schon da bin.
Dabei ist das natürlich auch massiv kulturell abhängig. Also zum Beispiel...
Absolut.
Es gibt Kulturen, wenn du da sagst, du triffst dich um 15 Uhr und du bist vor 15.30 Uhr da, bist du eigentlich komisch. Ja, also das ist, ich sag mal, das ist in Deutschen nochmal eine sehr, sehr, sehr prägnante, sehr spezielle Sache, auf die wir besonders viel Wert legen. Aber nichtsdestotrotz schießt das ja auf ein Thema rein und das ist das Vertrauen. Das ist ja auch das Schöne, das ist ja kein Schalter. Also klar kannst du einen guten Ersteindruck haben, aber ein guter Ersteindruck ist noch keine langfristige Vertrauensbasis. Das baut sich mit der Zeit auf. Und das ist eine Sache, die ich immer merke, ein paar Grundsätze, die sich in den letzten 10 Jahren Selbstständigkeit nie geändert haben, ist, ich habe immer das Gefühl, ich bin in vielen Sachen schlecht, aber ich lerne sehr schnell. Ja, und ich bin ein Mensch, den, wenn Leute mich kennenlernen, die tendenziell mit der Zeit lieber mehr Zeit mit mir verbringen, als weniger Zeit. Und das ist dieses quasi langsame Wachsen, dieses immer wieder reinschieben, das sind so Sachen, die mir persönlich sehr, sehr wichtig sind. Und ja, ich glaube, das ist auch so einer der Grundpfeiler, auf denen ich mein Geschäft aufbaue, dass es für mich gar nicht mehr wegzudenken ist. Deswegen fühlt es sich sehr natürlich an.
Ja, und wie gesagt, wie wir es auch gerade schon gesagt haben, also unser Nervensystem braucht ja diese Wiederholung von kleinen positiven Erfahrungen, um diese Vertrauensbasis halt immer weiter aufzubauen. Ne? Und ich glaube, das muss man sich einfach bewusst machen. Wie gesagt, es gibt am Anfang einen Vertrauensvorschuss. Der kann ja auch dadurch entstehen, zum Beispiel, dass man halt sagt, hey Alex, ich brauche mal eine Empfehlung von dir für das Thema, keine Ahnung, Photovoltaik hat man gerade. Dann hat der Kontakt, den du mir schickst, ja automatisch einen Vertrauensvorschuss, weil er von dir kommt. So, auch das gibt's ja, ne? Also gibt's halt einfach schon mal einen Vorschuss, weil es von einem Kontakt kommt, den ich vertraue. Aber auch der muss sich das dann wieder erarbeiten oder, ne, zumindest beweisen, dass er diesen Vertrauensvorschuss halt wert ist. Aber erstmal hat er den. Und so funktioniert das ja auch. Und umso mehr wir auch in solchen Netzwerken natürlich unterwegs sind, das ist ja auch Teil unseres Geschäftsmodells am Ende, umso vertrauensvoller werden dann halt die Beziehungen innerhalb dieses Netzwerks, aber auch umso schneller bist du halt auch diesen Netzwerk wieder raus, wenn du einmal auf Vertrauensbasis jemanden empfohlen würdest und dann halt nicht lieferst. Ja, also dann dieses Vertrauen vielleicht ausnutzt, große Fehler baust, nicht dazu stehst, die nicht behebst, dann kann halt auch so eine Vertrauensbrücke ganz schnell wieder eingerissen sein.
Und da ist halt auch eine der großen Schwierigkeiten damit. Vertrauen ist enorm wichtig, um langfristig bestehen zu können. Und Vertrauen aufzubauen ist auch eine Stärke. Aber es gibt auch Menschen, die sehr schnell sehr naiv glauben. Also Dinge nicht zu prüfen ist keine Stärke, sondern Dinge zu prüfen, aber halt zu wissen, an welchem Punkt kann ich mich auf mein Vertrauen verlassen und an welchem Punkt ist es gesund genug. Das ist eigentlich ein sehr wichtiger Skill, den man entwickeln kann, der auch nicht richtig sein muss, aber richtig genug ist oft genug und damit ausreicht. Ja, und das ist, das sehe ich ganz viel bei unseren Kolleginnen und Kollegen, das sehe ich ganz viel bei Leuten da draußen, die sich selbstständig machen. Die meisten Leute machen sich selbstständig eben, weil sie häufig auch Vertrauensprobleme anderen Menschen gegenüber haben, ihren Chefs, ihren Angestellten gegenüber, allen anderen Leuten, mit denen sie zu tun haben und erstmal nur ihre eigene Welt schaffen wollen. Und das ist ja auch okay, aber das ist halt kein langfristiger Zustand, wenn man sich entwickeln möchte, weil du halt irgendwann, so wie du es jetzt auch beschrieben hast, ne, du hast Familie, du hast Wochenende, du hast Regenerationszeiten, die du brauchst, die kannst du für 5 oder 10 Jahre ignorieren, aber irgendwann halt nicht mehr. Und dann brauchst du immer Vertrauen. Ja? Oder wenn du halt alleine bleibst, brauchst du auch Vertrauen einfach für die Sachen, von denen du keinen Plan hast, die du nicht kannst, deine Steuer, deine Buchhaltung. Das kannst du noch besser als ich, aber ich sag mal, halt genau diese Themen, wo man halt sagt, okay, hier ist halt Cut für mich und das kann ich nicht. So. Und das, würde ich sagen, ist eine der größten Stärken, die man entwickeln kann, quasi gesund vertrauen, auch wenn es schwer ist.
Und das geht ja dann auch wieder mit Selbstmitgefühl einher. Da werden vertrauende Menschen stecken, die das enttäuschen. Das passiert dir, das passiert mir und das wird jedem passieren. Weil das auch normal ist. Das ist, wenn wir Menschen vertrauen, wird es eine gewisse Anzahl an Menschen geben, die uns enttäuschen. Punkt. Und da einfach das Selbstmitgefühl zu haben, zu sagen, okay, war vielleicht ein Fehler, man kann das analysieren für sich, man kann das bearbeiten und dann nicht das Vertrauen in die Menschheit an sich zu verlieren, das wir dann auf alle zu verteufeln, sondern zu sagen, hey, okay, dann war das halt der Mensch, ne, gerade bei Angestellten, wenn du wächst, Leute einstellst, ne, ich hatte auch schon eine Mitarbeiterin, die hat mich brutal enttäuscht, heißt ja aber nicht, dass ich nie wieder jemanden einstellen darf, weil mich jetzt diese eine Person massiv enttäuscht hat, sondern das heißt, okay, ich muss dann vielleicht wieder, das Learning raus, muss auf andere Sachen wieder achten. Und habe auch selbst da ein, zwei Fehler in dem Prozess der Einstellung halt gemacht. Das sind dann eher die Prozesse, wenn die Selbstmitgefühl sagen, okay, die Selbstreflexion, nicht alles zu verteufeln und wieder sich auf sich zu besinnen. Ne? Denn Vertrauen ist was am Ende ja auch langsam wächst. So wie eine Pflanze, aber es wächst halt über die Zeit. Und wenn ich den Samen gar nicht in die Erde stecke, kann er gar nicht erst wachsen. So, und das ist vielleicht so das Bild, was man sich dazu merken kann.
Ich mag es immer, wenn du poetisch wirst, aber eine Sache möchte ich auf jeden Fall noch hervorheben und das ist, es ist halt auch häufig dasselbe, du kannst ja auch von der Person enttäuscht werden, ohne die direkt im Müll zu stecken, ja, emotional. Das heißt, also häufig sind es ja auch die Menschen, denen wir schon, also die wir auch langfristig in unserem Leben halten, die uns zwischendurch ab und zu mal im Stich lassen emotional, ja, wo wir zwischendurch mal das Vertrauen verlieren. Und es gibt da halt Menschen, die halten zu lange an Leuten fest, weil die Angst davor haben, verlassen zu werden. Du hast das vorhin mit dem ängstlichen Stil schon mal betont. Und es gibt Menschen, die schieben zu schnell Leute aus ihrem Leben raus, an denen sie eigentlich festhalten sollten, weil sie diese Angst vor Abhängigkeit halt zu groß ist. Ich habe immer das Gefühl, in der Geschäftswelt ist das zweite größer. Also die Leute haben alle irgendwie zu stark Angst davor, sich an irgendwas zu binden. Das ist okay, aber dann haben sie halt dementsprechend im Schnitt kürzere Beziehungen, sowohl zwischenmenschlich als auch geschäftlich. Und das, was man vielleicht nutzen kann, um sich da so ein bisschen reinzudenken, sind so Reflexionsfragen wie: Bist du ein Mensch, der tendenziell zu schnell oder zu langsam Vertrauen aufbaut? Vertraust du dir eigentlich selbst, ja, für dich selber einzustehen, für deine Werte einzustehen? Und was sind so Dinge, wo du verletzt worden bist? Es sind stumpfe Fragen, aber ich habe das Gefühl, dass die sich selten gestellt. Ja, und dann ist halt die Frage, wie du es für dich machst, um da langfristig zu arbeiten.
An den ganzen vertrauensbildenden Maßnahmen. Ich reflektiere sehr, sehr gern. Meine Lieblingsfrage, die hatten wir auch schon das eine oder andere Mal, ist, wenn du das jetzt gelesen wärst oder einer meiner anderen sehr, sehr guten Freunde, wie würde ich damit umgehen? So. Weil dann sind wir oftmals eher in einem entspannteren Modus, wenn wir schon, also wenn du das quasi eine Person machen würde, der ich schon sehr, sehr eng vertraue. Wenn er einen kleinen Fehler macht. Und auch zu sehen, wo steht der jeweils andere in seinem Leben. Also, ne, einen 70-Jährigen, der eigentlich viel Lebenserfahrung hat, der einen Fehler macht, auf so Vertrauensbasis und das Vertrauen so ausnutzt, ist was anderes, als wenn das ein 15-jähriger Teenager macht. Einen 15-Jährigen, der vielleicht ein bisschen naiv ist, der vielleicht auch gerade andere emotionale Themen hat, kann ich da schon eher verzeihen, als vielleicht mein 75-jährigen Stiefvater, der Psychotherapeut ist, wenn der das Gleiche abzieht. So, auch das ist ja Teil des Ganzen. Ne? Und da kommt es natürlich immer auf die Basis an. Und das halt einfach auch mal rauszuzoomen, zu bewerten aus der Vogelperspektive, ich glaube, das hilft, damit man da halt auch Vertrauen bilden kann, einfach in die andere Person mal zu schlüpfen und sagen, hey, guck mal, kann man das irgendwie auch nachvollziehen, was da gerade so passiert ist. Muss auch nicht immer sein. Also kann auch trotzdem sein, dass die Aktion nicht gut war. Aber die Frage ist, will man deswegen eine ganze Beziehung wegschmeißen oder gibt man halt den Menschen auch eine Chance?
Die Frage ist auch, was brauche ich, um Vertrauen zu geben? Ich hatte letztens vor 2 Wochen ein Gespräch mit einem sehr engen Geschäftspartner, der sich mit mir und meinen Mitarbeitenden hingesetzt hat und dann Einzelgespräche auch geführt hat zu den Bedürfnissen. Und da habe ich gemerkt, einer meiner Schwächen bisher war, dass ich Themen abgegeben habe und dann trotzdem aber nicht die komplette Verantwortung abgegeben habe, sondern gesagt habe, hey, guck mal, du darfst da Entscheidungen treffen, aber ich bin der, der die Verantwortung trägt. Und damit, dass ich aber der war, der die Verantwortung getragen hat, war ich immer noch letztendlich der, der doch am Ende die Entscheidung treffen musste, weil ich ja auch die Verantwortung dafür hatte. Und das war eigentlich aus einer schützenden Funktion gedacht, aber damit habe ich halt meine Mitarbeitenden unmündig gemacht. Und damit habe ich sie geschwächt. Und das ist so eine Sache, wo mir dann wieder aufgefallen ist, okay, krass, ich halte eigentlich große Stücke darauf, dass ich eigentlich immer ein Mensch bin, der zuerst Vertrauen gibt und dann halt später entzieht. Und das habe ich immer als große Stärke gesehen. Aber ich habe mir halt lange kein Update darüber gezogen, wie ich eigentlich Vertrauen definiere. Ja, und eine große Menge an Urvertrauen von mir kommt daraus, dass ich mir das Gefühl habe, egal was passiert, solange ich nicht im Gefängnis lande, bankrott bin oder tot umfalle, geht es bei mir eigentlich immer weiter. So, und dann da halt zu gucken, okay, was heißt das eigentlich? Weil das ist ja erstmal nur ein Gefühl. Aber wie funktioniert dann Vertrauen für mich als Alexander Blunk? Und ich glaube, das ist eine Sache, wenn sich da Menschen mehr Gedanken drüber machen, stellen sie auch mehr fest, mit was für Menschen sie initiativ besser matchen und wo auch die eigenen blinden Flecken sind, die ich zum Beispiel dadurch halt lange, lange ignoriert habe.
Und das sind halt auch so Impulse von außen, die man natürlich auch immer wieder aufnehmen kann, ne? Wo man sich externe Coaches holen kann. Personen, die aus seinem Umfeld, die einen da auch einfach mal feedbacken können, dem man dann schon vertraut im Vorfeld.
Und dementsprechend können wir für heute festhalten. Also tolle Folge, lange Folge, aber Vertrauen ist verletzlich, aber essentiell. Ja, und das macht es anstrengend, nervig, aber auch richtig cool. Und es beginnt tendenziell bei uns selbst. Und wie wir Heilungsprozesse mit uns und auch anderen starten können, ist halt Konsistenz, also Standhaftigkeit, Beständigkeit und Ehrlichkeit. Ja, in dem Sinne darfst du unseren Zuhörern natürlich sagen, denke ich.
Ja, wir danken fürs Zuhören, wünschen euch einen schönen Tag, schöne Woche, schönen Abend, wo auch immer ihr seid und freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin.
Bis dahin.